Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht heute im Buch Jesaja, Kapitel 24. Wir machen also Fortsetzung in unserer Predigtreihe. Kommen zum Kapitel 24 und wir lesen dort von Vers 1 bis Vers 16. In der Predigt wird es dann vor allem um zwei kleinere Abschnitte gehen, nämlich die Verse 5 bis 6 und 14 bis 16. Aber wir lesen ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang erkennen. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Es trauert und welkt das Land. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet. Es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut hatten. Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei. Das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Die verödete Stadt ist zerstört. Jedes Haus ist verschlossen, sodass niemand hineinkommt. Man klagt um den Wein auf den Gassen. Alle Freude ist untergegangen. Alle Wonne des Landes dahin. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene Übriggebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs, preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Bis hierhin das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie bemerkt und angekündigt, fahren wir in unserer Predigtreihe über das Buch Jesaja fort und springen heute gleich ins Kapitel 24. Jesaja hatte in den vorangegangenen Kapiteln Gerichtsworte an verschiedene Völker in der Umgebung Judas gerichtet. Aber jetzt lenkt er den Blick wieder auf das Volk Gottes. Die Kapitel 24 bis 27 sind in den meisten Übersetzungen sicher mit einer speziellen Überschrift versehen. Zum Beispiel in der Schlachter: Gericht und Wiederherstellung für das Land Israel. Der Text suggeriert auch diese Überschrift. Sie ist auch vordergründig richtig, aber doch greift sie in gewisser Weise zu kurz. Wir werden noch sehen, dass Israel oder Juda hier, wenn überhaupt, dann nur exemplarisch, vorbildhaft gemeint ist. Aber in Wirklichkeit geht es um nicht weniger als um die ganze Welt. Der Abschnitt, unter den wir uns heute stellen, das hat man beim Lesen schon bemerkt, ist in sich wieder ziemlich widersprüchlich. Thema und Stimmung wechseln scheinbar abrupt. Es ist nicht das erste Mal, dass uns solches im Buch Jesaja begegnet. Dieses Kapitel hat tatsächlich zwei Schwerpunkte, die aber eng miteinander zusammenhängen. Auch das werden wir hoffentlich noch sehen. Und die Überschrift der heutigen Predigt ist deshalb auch nur eine einfache, eine ganz kurze. Und sie lehnt sich an den Vers 5 an und lautet: Das Gericht über die Bundesbrecher. Und ich gliedere die Predigt in drei Abschnitte. Erster Abschnitt: die Untreue der Bundesbrecher. Zweitens: die Treue des Bundesgottes. Und drittens: die Dankbarkeit des Bundesvolkes. Die Untreue der Bundesbrecher, die Treue des Bundesgottes, die Dankbarkeit des Bundesvolkes. Fragen wir noch einmal, um wen geht es in diesem Abschnitt? Jesaja hatte sich ja in den ersten Kapiteln dieses Buches hauptsächlich an Juda gewandt, über Dinge in Juda gesprochen. Danach ging es in einigen Kapiteln um die Heidenvölker, die Juda umringten. Aber der Inhalt der Botschaft war im Grunde in allen Fällen der gleiche. Gott klagt die Menschen, die Menschheit, durch den Mund Jesajas wegen ihrer Sünde an. Er kündigt sein Gericht an, aber er verheißt zugleich denen Rettung, die umkehren und ihr Heil bei Gott in Zion suchen. Diese zweigleisige Verkündigung von Gericht und Erlösung begleitet uns von der ersten Seite des Buches an. Und diese Verkündigung betrifft alle. Gericht und Erlösung, das sind keine Privatangelegenheiten des Volkes Juda, sondern ein Wort Gottes an die ganze Erde. Denn die ganze Menschheit ist schuldig. Das wird auch aus dem Text deutlich, unter den wir uns heute stellen. Zwar lesen wir in der Schlacht der 2000 hier vor allem das Wort Land. Ja, es scheint eigentlich nur um ein bestimmtes Land zu gehen. Aber das Wort an diesen Stellen lässt sich genauso gut mit Erde übersetzen. Und im Vers 4 ist dann auch vom Erdkreis die Rede. Und weiter hinten, haben wir jetzt nicht gelesen, im Kapitel 17 werden ausdrücklich die Bewohner der Erde angesprochen. Und ganz witzig, im Vers 5 begegnet uns sogar ein seltsamer Grammatikfehler, der vielleicht darauf hindeutet, dass sich die Übersetzer selber nicht ganz einig waren. Dort lesen wir, das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern. Nicht das Land und ihre Bewohner. Passt irgendwie gar nicht. Hat fast den Anschein, als hätte hier zunächst gestanden die Erde und ihre Bewohner. Aber das nur am Rande. Die Schuld des Landes, der Erde und ihrer Bewohner ist nun in einem Wort zusammengefasst. Laut Vers 5 haben sie den ewigen Bund gebrochen. Wenn wir den Begriff Bund hören, verbindet jeder sofort bestimmte Vorstellungen damit. Egal wie diese Vorstellungen im Einzelnen aussehen, ein Gedanke dürfte allen gemeinsam sein. Der Bund ist etwas, das mit Gemeinschaft zu tun hat. Und der irgendwie Gott und sein Heilshandeln betrifft. Wenn wir vom Bund sprechen, meinen wir eine bestimmte Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Eine Beziehung, die ein bestimmtes Wesen hat, einen bestimmten Charakter, auch einen bestimmten Zweck und die sich auch in ganz bestimmter Weise zeigt. Wir kennen den Begriff des Bundes auch aus dem Alltag. Beispielsweise in Wörtern wie Ehebund oder Bundesrepublik. Auch darin klingt durch, dass verschiedene Teile zu einer Einheit werden. Der Bund beinhaltet also in jedem Fall die Idee einer Einheit, einer Gemeinschaft. Denken wir einmal zurück, ganz weit zurück, an die Zeit Adams. Nicht schon im Garten Eden finden wir diese Gemeinschaft. Gott hatte den Menschen in diesen Garten gesetzt. Und dann lesen wir, wie auch Gott im Garten wandelte. Gott hatte mit dem Menschen Gemeinschaft. Er hatte einen Bund. Und weil Adam und Eva nicht nur die ersten, sondern zu dem Zeitpunkt auch die einzigen Menschen waren, wurde mit ihnen sozusagen die ganze Menschheit in diesen Bund gestellt. Aber im Sündenfall haben Adam und Eva diese Gemeinschaft mit Gott verloren. Und damit wiederum die ganze Menschheit. In Adam hat also die ganze Menschheit den Bund gebrochen. Aber gleich nach diesem schrecklichen Fall hörten die Menschen eine neue Verheißung. Eine neue Verheißung eines Bundes, dass Gott nämlich Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau setzen wolle und dass dieser der Schlange dann schließlich den Kopf zertreten sollte. Gott sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen und er will das, was diese Gemeinschaft verhindert, beseitigen. Gott richtet hier also seinen Bund erneut auf und verknüpft ihn mit einer Verheißung. Und zwar in aller Wahrhaftigkeit. Und in Adam wird nun wiederum die ganze Menschheit unter diese Bundesverheißung gestellt. Adam und Eva und alle ihre Nachkommen durften fortan unter dieser Verheißung und aus dieser Verheißung leben. Ja, aber was mussten sie mit ansehen? Ihr Erstgeborener, Kain, der unter dem Bund aufgewachsen war, der die Verheißung Gottes und ihre Bedeutung von klein auf kennengelernt hatte, der verachtet diese. Und er tötete seinen Bruder Abel, er flüchtete weit weg, kehrte also Gott und seinem Bund den Rücken, lebte ein Leben nach eigenem Gutdünken. Er trat den Bund mit Füßen. Auch darin war er wiederum ein Vorbild aller seiner Nachfahren, die ebenso den Bund Gottes verachteten und mit Füßen traten. Diese Einstellung zum Bund ist gemeint, wenn die Schrift davon spricht, dass jemand den Bund Gottes bricht. Es ist nicht gemeint, dass der Bund kaputt gebrochen wird, also zerstört würde, wie wenn jemand einen Stock zerbricht. Das ist nicht möglich. Und wir werden auch noch sehen, warum das nicht möglich ist. An dieser Stelle soll der Hinweis genügen, dass der Bund ja als ein ewiger Bund bezeichnet wird. Auch in unserem Text. Ein Bund, der folglich nicht zunichte gemacht werden kann. Wir können den Bundesbrecher vielleicht am ehesten mit einem Kriminellen vergleichen. Einem Gesetzesbrecher. Ein Krimineller, der ein Gesetz bricht, macht das Gesetz dadurch nicht zunichte oder hebt es allgemein auf. Aber er zeigt seine persönliche Geringschätzung, seine Verachtung für das Gesetz und übertritt es und folgt seinen eigenen Maßstäben. Der Predigttext führt dann auch aus, wie die Menschen den Bund gebrochen haben. Worin zeigt sich das genau? In Vers 5 lesen wir es. Sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Das ist ein Dreiklang, nicht? Und für die Musikfreunde, das ist ein Dreiklang in erster Umkehrung. Also der alles bestimmende Grundton kommt am Schluss. Die Gesetze zu übertreten, die Satzungen abzuändern, das folgt daraus und liegt darin begründet, dass man den Bund gebrochen hat. Wer den Bund Gottes verachtet, hat auch keine Achtung für sein Gesetz, für seine Ordnung. Zwar kann man dann immer noch in Sonntagsreden zum Beispiel die 10 Gebote oder wenigstens ein paar davon loben und hochhalten, aber weil die Grundlage fehlt, das Bekenntnis zum Bund Gottes, weil das fehlt, ist das Ganze doch bloß Traditionalismus, Sentimentalität. Es hängt ohne Halt irgendwie im Raum und ist darum auch jeder nur denkbaren Beliebigkeit ausgesetzt. Aber wir dürfen hier nicht nur an die 10 Gebote denken. Wenn an dieser Stelle in einem Buch des Alten Testaments von Gesetzen und Satzungen die Rede ist, dann meint das doch die ganze Heilsordnung Gottes, wie sie unter dem alten Bund im Land Kanaan eingerichtet war. Die Zeremonien, die Opfervorschriften, die Reinigungsrituale, auch die alltäglichen bürgerlichen Verordnungen, das waren alles Ausprägungen des alten Bundes. Das waren keine Ordnungen um ihrer selbst willen, sondern sie deuteten das Wesen des Bundes an. In diesen Ordnungen, in diesen Gesetzen wurde nämlich bildhaft dargestellt, wie der Bund, wie diese Gemeinschaft mit Gott zustande kommt und wie sie erhalten wird. Diese Ordnungen waren eine bildhafte Vorwegnahme und eine Anknüpfung an die Verheißung, die Gott von Adam und Eva gegeben hatte, dass der Same der Frau kommen würde, um den Satan zu zerstören. Sie waren eine bildhafte Vorwegnahme des Dreh- und Angelpunktes des Bundes, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist die Grundlage, ist der Eckstein des Bundes, von dem wir hier sprechen. Ohne Christus könnte es diesen Bund nicht geben. Ohne Christus wäre für Menschen kein Platz im Bund Gottes. Denn wir Menschen suchen die Gemeinschaft mit Gott nicht. Im Gegenteil, wir laufen vor ihm davon, wie Adam nach dem Fall im Garten Eden, wie Kain nach dem Mord an seinen Bruder. Unsere Sündhaftigkeit, unsere Ungerechtigkeit und Unheiligkeit versperrt uns den Zugang zu Gott. Und nur Christus kann diesen Zugang wieder öffnen, indem er in eigener Person alles, was uns von Gott trennt, hinwegnimmt. Dieses Werk Christi war der Inhalt und der Sinn der Gesetze und Satzungen zur Zeit des Alten Testaments. Wer sich also nicht an die Satzungen hielt, wer sie missachtete, wer sie vielleicht belächelte, wer sie mit Füßen trat, der verwarf in Wirklichkeit Christus, den Eckstein des Bundes. Und das war und ist nicht nur die Sünde Israels, sondern die Sünde der ganzen Menschheit. Egal ob damals oder heute, ob im Land Kanaan oder Juda oder anderswo, egal ob wissentlich oder unwissentlich, wer die Worte und Satzungen Gottes verwirft, wer seine Verheißungen verwirft, der verwirft Christus und verwirft den Bund Gottes und ist ein Bundesbrecher. Wie wir im Text lesen können, bleibt das nicht ohne Folgen. Es ist keineswegs so, dass der Mensch, der den Bund übertritt, damit einen Schritt in die Freiheit tun würde. Manche, die sich etwa aus der Kirche verabschieden, dem Glauben Lebewohl sagen, sind der Meinung, ja, sie verlassen jetzt eine Welt der Gängelung und der Unterdrückung und Bevormundung. Sie betreten eine neue Welt der Freiheit und Mündigkeit und Selbstständigkeit. Aber außerhalb des Bundes ist keine Freiheit, sondern da ist der Fluch. Darum, so lesen wir in Vers 6, darum, weil sie den ewigen Bund gebrochen haben, hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen, müssen es büßen. Gottes Fluch, Gottes Zorn trifft alle, die seinem Wort nicht glauben, die seinen Verheißungen nicht vertrauen, die sein Gesetz verachten und damit seinen Bund mit Füßen treten. Und dieser Fluch wird im Folgenden dann in allen Einzelheiten geschildert. Und wiederum, das müssen wir bedenken vor dem alttestamentlichen, bildlichen Hintergrund. Im Grunde erfahren wir, dass alles Leben aus dem Land bzw. von der Erde verschwindet. Es bleibt nichts übrig. Nichts als der alles umschließende, alles verschlingende ewige Tod. Das Land ist verwüstet, die Stadt ist verwüstet, das Tor zerstört, der Weg nach Zion damit unerreichbar. Da ist keine Rettung mehr. Und schauen wir uns doch um. Schauen wir den Weg der Bundesbrecher an. Vielleicht noch nicht ihre eigene Generation, aber die zweite, dritte, vierte nach ihnen. Da herrschen völlige geistige Finsternis und Tod. Das ist die Konsequenz. Das ist die unausweichliche Folge für alle Treulosen, die meinen, der Bund Gottes gehe sie nichts an. Sage ihnen nichts, bedeute ihnen nichts. Und indem Jesaja das hier, wie auch schon an anderer Stelle, so deutlich, so eindringlich schildert, spricht er zugleich eine ebenso deutliche und eindringliche Warnung aus. Eine Warnung an die wenigen, die laut Vers 6 übrig bleiben. Nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Nach allem, was wir eben gehört haben, fragen wir uns, wie kann das sein? Und damit meinen wir nicht, wieso bleiben nur wenige übrig, sondern wieso bleibt überhaupt jemand übrig? Haben wir nicht gehört, dass die Bewohner der Erde in ihrer Gesamtheit den Bund gebrochen haben? Ja, dass wir alle schon in Adam den Bund gebrochen haben und seitdem nicht mehr in der Lage sind, ihn uns wiederherzustellen. Das haben wir. Der Grund, dass einige wenige übrig bleiben und nicht in den ewigen Tod stürzen, liegt auch gar nicht in ihnen. Der Grund liegt in der Treue Gottes. Und damit sind wir mitten im zweiten Abschnitt der Predigt angelangt. Die Treue des Bundes Gottes. Der Bund ist Gottes Bund. Wann immer Gott in der Bibel zu Menschen über den Bund redet, spricht er von meinem Bund. Haben wir auch vorhin in der ersten Schriftlesung immer wieder gesehen. Ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir. So bewahre nun meinen Bund. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und auch meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten. Überall mein Bund, Gottes Bund. Der Bund ist vor allem ein Bund Gottes. Was heißt das? Das heißt, dass der Bund etwas von dem Wesen Gottes widerspiegelt. Wenn wir auf den Bund blicken, erkennen wir etwas von Gott selbst. Denn Gott lebt in sich selbst in einem Bund. Gott ist einer, ein Wesen, aber zugleich ist er drei Personen. Drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind nun so miteinander verbunden, dass sie zusammen ein einiges göttliches Wesen sind. Der eine Gott. Gott ist in sich selbst die vollkommenste Verbindung, die es überhaupt gibt. Eine vollkommene Gemeinschaft. Vollkommene Vereinigung dreier Personen. Warum ist diese Gemeinschaft so vollkommen? Weil zwischen den Bundesgliedern völlige Übereinstimmung herrscht. Sowohl in ihrem Wesen, als auch in ihrem Willen, als auch in ihrem Handeln. Es gibt in Gott keinen Widerspruch. Es würde nie vorkommen, dass der Vater einen Willen äußert und der Sohn führt ihn nicht aus. Der Sohn führt den Willen des Vaters aus, denn es ist ja auch sein Wille. In gleicher Weise ist auch der Heilige Geist in völliger Übereinstimmung mit den anderen beiden Personen. So sieht die Gemeinschaft in dem einen Gott aus. Und diese Gemeinschaft ist im Kern der Bund Gottes. Wenn wir also vom Bund Gottes sprechen, müssen wir zuerst an den einen Gott und an die Gemeinschaft der drei Personen in dem einen Gott denken. Naja, und weil Gott ein ewiger Gott ist, ist auch der Bund Gottes ein ewiger Bund. Gott ist unveränderlich, eben weil auch das Zusammensein und Zusammenwirken der drei Personen in dem einen Gott unveränderlich ist und bleibt. Und darin liegt die Treue Gottes begründet. Wenn wir daran denken, was Treue unter Menschen bedeutet, zum Beispiel unter Ehepartnern, die einander Treue versprochen haben, dann sehen wir in Gott das perfekte Vorbild. Gott ist sich selbst treu. Die drei Personen in dem einen Gott sind einander treu. Der Bund Gottes und die Treue Gottes gehören also zusammen. Sind nicht voneinander zu trennen. Der Bund ist deshalb ein ewiger Bund, weil Gott sich selbst nicht untreu werden kann. Darum kann der Bund auch nicht zerstört werden. Darum kann auch kein Bundesbrecher den Bund Gottes als solchen zunichte machen. Das ist nicht möglich, denn der Bund ist in Gottes Wesen gegründet und darum unverbrüchlich. Ja, nun klingt das alles wunderbar, aber doch fragen wir uns, was uns das denn nützen soll. Was haben wir davon, dass der Bund Gottes Bund ist? dass er aufgrund der Treue Gottes zu sich selbst ein ewiger, ein unverbrüchlicher Bund ist. Stellen wir die Frage mal anders. Was meint die Heilige Schrift, wenn sie davon spricht, dass Gott seinen Bund mit einem Menschen aufrichtet? Wie oben gehört, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir. Das meint nicht, dass Gott nun mit dem Menschen einen neuen, einen separaten Bund schließt. Sondern das meint, dass Gott den Menschen in seinen, in den einen, ewigen Bund hineinnimmt. Der Bund Gottes, der vollkommene Bund der drei Personen in dem einen Gott, wird sozusagen um weitere Bundesgenossen erweitert. Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Aber das ist erstmal die Idee. Wenn Gott seinen Bund mit Menschen aufrichtet, wird der Mensch zum Bundesgenossen Gottes und gelangt so in den ureigenen Bund Gottes hinein. Wir haben eben gehört, dass ein Bund nur dann dauerhaft bestehen kann, wenn die Bundesgenossen einander treu sind. Wenn Ehepartner einander betrügen, dann ist ihr Ehebund kaputt. Wenn Bundesstaaten sich gegenseitig über den Tisch ziehen oder Krieg gegeneinander führen, kann von einem Bund keine Rede mehr sein. Ja, und diese treue Verpflichtung gilt selbstverständlich auch für den Bund Gottes mit den Menschen. Und da kommen uns doch ernste Zweifel. Können wir etwa vom Menschen erwarten, dass er treu ist? Dass er die Verpflichtungen, die so ein Bund mit sich bringt, erfüllen wird? Dass er also in voller Eintracht und Übereinstimmung mit seinem Bundespartner, mit Gott, leben wird? Haben wir nicht eben erst davon gesprochen, dass der Mensch in Adam den Bund gebrochen hat? Dass er in seiner ganzen Natur gerade nicht die Gemeinschaft und Eintracht mit Gott sucht, sondern sich von Gott abwendet und seine eigenen Wege geht. So ein Bundesgenosse wäre untragbar. Das ist klar, wäre der Mensch gleichberechtigter Partner im Bund, Bundesgenosse auf gleicher Augenhöhe mit Gott, also dieser Bund würde sofort kaputt gehen. Der Bund in dem dreieinigen Gott würde weiter bestehen. Aber der Mensch wäre in allerkürzester Zeit wieder draußen. Er würde sich aufgrund seiner Untreue selbst aus dem Bund hinaus katapultieren. Wie kann Gott aber unter diesen Umständen einen ewigen Bund mit dem Menschen aufrichten? Indem der Mensch über einen Mittler im Bund steht. Und dieser Mittler ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist wahrer Gott. Er ist die zweite Person, wenn wir das so zählen wollen. Die zweite Person in Gott. Er steht im Bund Gottes. Nicht in diesem Bund der drei Personen in dem einen Gott. Christus ist aber zugleich auch wahrer Mensch. Und diese beiden Naturen Christi können nicht voneinander getrennt werden. Das heißt, auch nach seiner menschlichen Natur steht Christus im Bund Gottes. Im Gegensatz zu uns ist ihm das möglich. Denn er ist ja ein vollkommen gerechter Mensch. Als Mensch beugt er sich unter den Willen Gottes und stimmt ihm zu und führt ihn aus. Was Gott gemäß unserer ersten Schriftlesung von Abraham forderte, wandle vor mir und sei untadelig, das erfüllt Christus. Wenn Christus während seines irdischen Dienstes hier davon gesprochen hat, dass er den Vater gesehen hat oder dass er zum Vater geht oder dass er den Willen des Vaters tut, so weist er damit immer darauf hin, dass er im Bund Gottes steht. Und das betrifft den ganzen Christus. Jesus Christus steht als Gott und Mensch im Bund Gottes. Wie also gelangt der Mensch in den Bund? Wie gelangen wir in den Bund? In Christus. Wie genießen wir die Gemeinschaft mit Gott und alle anderen Vorzüge seines Bundes? In Christus. Wie können wir im Bund Gottes bestehen? In Christus. Nur in Christus. Gott zeigt seine Bundestreue zu uns also in seinem Sohn Jesus Christus. Das, was wir niemals könnten, nämlich treu sein, das erfüllt er in Christus. Es wird manchmal davon gesprochen, dass der Bund gewisse Verpflichtungen mit sich bringt, dass der Mensch im Bund Gottes zu Gehorsam und Treue verpflichtet ist. Das stimmt. Aber diese Verpflichtungen erfüllen wir nicht selber. Die erfüllt Jesus Christus für uns, als unser Stellvertreter. Das ganze Heilswerk auf Golgatha, auf das die alten Satzungen und Ordnungen und Zeremonien schon hingewiesen hatten, beweist uns den Gehorsam Christi im Bund und damit die bedingungslose Treue Gottes zu seinem Bund. Dann führe ich das mal vor Augen. So groß ist Gottes Liebe zu uns, so groß sein Wunsch, mit uns Gemeinschaft zu haben, ausgerechnet mit uns, die wir so treulos und verdorben sind, dass er seinen eigenen Sohn hergegeben hat, um das möglich zu machen. Durch das Heilswerk seines Sohnes hat er alles, was uns von ihm trennt, weggenommen. In dem Tod und der Auferstehung Christi sind wir von unseren Sünden freigesprochen. Wir sind mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit bekleidet worden. Wir dürfen in das Haus Gottes eintreten, wir dürfen an seiner Festtafel Platz nehmen. Das alles besitzen wir durch Glauben in Christus. Nicht aufgrund eigener Werke oder Verdienste oder selbsterfüllter Verpflichtungen, sondern einzig und allein aufgrund der Gnade Gottes und seiner Bundestreue in Jesus Christus. Tja, was bleibt uns da noch zu tun? Was müssen wir da noch tun? Ich denke, nachdem wir das alles gehört haben, sollten wir so eine Frage wirklich nicht mehr stellen. Wenn Gott auf so wunderbare Weise seine Treue bewiesen hat, wenn er seinen Sohn für uns dahingegeben hat, wenn er allen Gehorsam, den er von uns fordert, selber erbracht hat, dann kann es nur eine Antwort geben. Und die lesen wir im Text, im Vers 14 und folgenden. Jene übrig gebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Da ist keine Rede von tun oder müssen, sondern von Jubel und Frohlocken. Die Antwort des Bundesvolkes auf die Bundestreue Gottes, und damit kommen wir zum letzten Teil, ist Freude und Dankbarkeit. Aber das Bundesvolk Gottes ist klein. Es sind die Übriggebliebenen. In Vers 6 hatten wir bereits gelesen, dass nur wenige Menschen übrig geblieben sind, nachdem das Gericht über die Bundesbrecher hereingebrochen war. Und nur diese übrig gebliebenen erheben angesichts ihrer Errettung ihre Stimme und frohlocken. Was ist mit den anderen? Mit denen, die auch Jahr ein, Jahr aus von den Propheten das Wort Gottes gehört hatten. Die die Treue Gottes an Land und Volk gesehen hatten. Die die Sühneopferungen, die Versöhnungsfeste im Tempel miterleben durften. Die die gleichen äußerlichen Vorzüge wie die sogenannten Übriggebliebenen genossen haben. Waren sie denn nicht auch im Bund? Hatte Gott nicht auch mit ihnen seinen Bund aufgerichtet? Schauen wir nochmal darauf, wie es bei Abraham war. Gott hatte Abraham gesagt, dass er seinen Bund mit ihm und seinem Samen aufrichten wollte. Er hatte die Beschneidung als Zeichen des Bundes eingesetzt und hatte auch die Geburt Isaaks angekündigt. Und diese Geschichte mit Isaak, die verstand Abraham irgendwie nicht. Wenn der Bund ihm und seinem Samen gelten sollte, na bitte, da war doch ein Nachkomme, Ismael. Warum kann denn der Bund nicht Ismael einschließen? Ach, dass Ismael vor dir leben möchte, klagt Abraham. Aber was antwortet Gott? Nein, nein, sondern Sarah. Deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Für Ismael war kein Platz in Gottes Bund, obwohl Gott sich auch ihm nicht unbezeugt lassen wollte. Denn er spricht, wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und so weiter und so weiter. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten. Ismael empfing wirklich reichen Segen von Gott. Und das meint gar nicht nur materielle Güter oder irdisches Glück. Das meint auch die äußerlichen Vorzüge des Bundes. Er durfte im Haus Abrahams aufwachsen, in einer Bundesfamilie. Er empfing an seinem Leib die Beschneidung, das Bundeszeichen. Und das als erster Sohn Abrahams, noch bevor Isaak überhaupt geboren war. Er lebte unter dem Wort Gottes. Er hörte immer wieder die Erzählungen seines Vaters von den Treuebeweisen Gottes. Und auch die festen und unverrückbaren Verheißungen Gottes. Aber das alles kümmerte ihn nicht. Ja, an einer Stelle müssen wir sogar lesen, dass er Isaak, den Erben des Bundes, verspottete. Ismael verachtete den Bund und zeigte sich so als Bundesbrecher. Und dadurch wurde offenbar, dass für ihn kein Platz im Bund war. Er bewies das selbst. Er hätte also nicht mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen können, du hast mich ja verworfen. Nein, nicht Gottes Schuld, sondern der Mensch. Der Mensch erweist sich als Bundesbrecher und darin macht er sich schuldig. Darum ist es auch nicht angebracht, in dieser Frage über Gott und seinen Ratschluss zu spekulieren. Denn die Schuld des Menschen an seinem eigenen Untergang ist in jedem Fall offensichtlich. Umso mehr muss das Erbarmen Gottes über sein Bundesvolk gerühmt werden. Und sein Volk rühmt ihn. Und obwohl es nur die Übriggebliebenen sind, so erklingt ihr Jubel doch auf der ganzen Erde. Rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs. Preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels. auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Das haben wir gelesen. Ja, aus allen Ländern und Völkern versammelt sich das Volk Gottes zu einem einhelligen Lobgesang. Achten wir auch darauf, wie Gott hier genannt wird. Er wird mit seinem Bundesnamen Herr, Jahwe, angesprochen. Dem Namen, der so viel heißt wie Ich bin, der ich bin. Und auf die Unveränderlichkeit, die Verlässlichkeit und Treue Gottes hinweist. Das Volk Gottes bekennt die Treue Gottes und findet darin Grund zum Jubeln. Weiter ist die Rede vom Gott Israels. Ist das nicht wunderbar, dass das Volk Gottes, dass auch wir bekennen können, dass der Herr tatsächlich unser Gott ist? Er ist kein ferner Gott, der auf Distanz und Abstand bedacht ist. Nein, er ist unser Gott. Er ist uns nahe in seinem Sohn Jesus Christus und hat uns in Christus in seinen Bund hineingenommen, sodass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Eine echte, persönliche, vertraute Gemeinschaft, wie sie Kinder zu ihrem Vater haben. Und schließlich noch dies: Herrlichkeit dem Gerechten. Braucht es viele Erklärungen, um zu sehen, dass hier niemand anderes als Christus erhoben wird. Er, der vollkommen Gerechte, der unsere Gerechtigkeit geworden ist, indem wir alle Rechtfertigung vor Gott empfangen haben. Christus, der Grundstein des Gnadenbundes, der Eckpfeiler der Gemeinde. Ohne ihn und sein Heilswerk wäre das alles undenkbar, unmöglich. Und dieser Jubelgesang würde nie erklingen. Er war sich selbst nicht zu schade, seine Hoheit zu verlassen und hinabzusteigen in unser Elend, in unsere Verlorenheit, sich unter den Zorn Gottes zu beugen und diesen bis in den Tod hineinzutragen. Nicht für sich selbst, sondern für uns. Durch seine Auferstehung hat er sich und seinem Volk das ewige Leben in einer ewigen, unvergänglichen Herrlichkeit erworben. Menschenworte sind eigentlich zu wenig, um diese wunderbare Gnade Gottes wirklich angemessen zu rühmen. Und in der Herrlichkeit im Himmel wird dieses Lied sicher auch ganz anders klingen. Wir erhalten hier und heute im Text nur einen kleinen Vorgeschmack. So wie wir von der Herrlichkeit des Gnadenbundes hier erst einen Vorgeschmack genießen können, während die Fülle noch auf uns wartet. Und so ist auch unsere Dankbarkeit gegenüber Gott noch so voller Mängel. Eigentlich müssten wir uns jedes Mal schämen, wenn wir wieder einmal so unvollkommen, mit so wenig rühmlichen Taten, mit den falschen Worten oder auch mit den falschen Tönen vor Gott treten und erwarten, dass er trotzdem unseren Dank annimmt. Aber doch dürfen wir im Glauben darauf vertrauen. Denn wenn wir im Glauben, also in Christus, zu Gott kommen, dann blickt er uns in seinem Sohn an. Und dann sieht er nur Vollkommenheit. Und darum kann und will er mit uns Gemeinschaft haben. In seinem ewigen Bund. Amen.